Ein Grüezi und ein herzliches Willkommen sagt Ihnen Andrea Marti. Heute widmen wir uns einem ganz besonderen Thema, das von Hoffnung und Glauben geprägt ist. Ein Kardinal, der während seiner Gefangenschaft und Einzelhaft tiefgreifende geistliche Erfahrungen gemacht hat. In Übereinstimmung mit seinem bischöflichen Wahlspruch Freude und Hoffnung, Gaudium et Spes, schrieb er über die Kraft der Hoffnung, die in den dunkelsten Zeiten seines Lebens für ihn von entscheidender Bedeutung wurde. Sein Landesbruder, der Zisterzienserpater Samuel Ley aus dem Stift Schlierbach in Österreich, wird mit uns der Lebensschnur des vietnamesischen Kardinals François Xavier Nguyen Van Thuan nachgehen und uns Einblicke in seine inspirierende Geschichte und die Bedeutung seines einfachen Bischofsmottos geben. Bleiben Sie dran, liebe Hörerschaft. Es wird eine bewegende und ermutigende Sendung. So begrüße ich Sie ganz herzlich, lieber Pater Samuel Ley. Guten Tag, lieber Pater Samuel Ley.
Herzlichen Dank für diese sehr freundliche Begrüßung. Auch ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen von Radio Gloria. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein, um mit Ihnen einige Gedanken und Geschichten von Kardinal François Xavier Nguyen Van Thuan zu teilen. Wie schon erwähnt, wir wollen uns heute mit dem beeindruckenden Leben von Kardinal Nguyen Van Thuan beschäftigen, von einem Mann, der durch seinen unerschütterlichen Glauben, seine Hoffnung und seine Liebe zur Vergebung ein weltweites Vorbild geworden ist. Ich würde sagen, sein Leben lässt sich in drei bedeutsame Abschnitte gliedern. Die Zeit vor seiner Gefangenschaft, also die Zeit von seiner Ausbildung, von Theologiestudium, seine Kindheit, seine Ausbildung, seine Priesterweihe und sein Bischofweihe. Und dann die Zeit im Gefängnis. Und dann die Zeit nach der Freilassung. Und jeder dieser Abschnitte erzählt von einer außergewöhnlichen Reise im Dienst an Gott und an den Menschen. Lassen Sie uns gemeinsam auf die Spuren dieses inspirierenden Lebens gehen. François Xavier Nguyen Van Thuan wurde am 17. April 1928 in Phu Cam, in einem Vorort von Hue, geboren. Und damit Sie sich besser vorstellen können, wo dieser Ort ist, also dieser Ort liegt in der Mitte Vietnam. Wenn Sie mal schon in Vietnam war oder falls Sie schon mal ein Dokument über Vietnam gesehen haben, dass dieser Ort ist auch so genannte Kaiserort, denn die Kaiser haben dort gelebt, die Kaiser von Vietnam, und dort befinden sich auch die Kaiserpalast. Und er ist in einer sehr religiösen Familie aufgewachsen, in einer katholischen Familie. Und die Gemeinde, wo er aufgewachsen ist, war nur etwa 100 Einwohner. Und nicht nur damals, sondern auch heute ist es für uns nicht selbstverständlich, wenn wir sagen, dass wir in eine katholische Familie geboren sind und aufgewachsen sind. Denn die Zahl der Katholiken, nur etwa 8% von circa 100 Millionen Einwohner. Also für mich, das ist immer ein Geschenk, eine Gnade, wenn ich sagen darf, ich bin in eine katholische Familie aufgewachsen. Und er hatte einen Onkel, der auch Bischof war. Und er hatte einen Onkel, der später auch Präsident wurde. Also Er konnte die Schule von Bellerin besuchen. Und damals war das natürlich die Umstände schwierig, dass jedes Kind die Schule besuchen konnte, da seine Familien sich das leisten konnten. Für ihn konnte er diese Schulausbildung genießen. Und sein Onkel, der Bischof war, hat seine Berufung sehr schnell erkannt und er hat ihn begleitet. Die Frage nach Gott, die Frage nach der Hoffnung und die Frage auf dem Weg des Priestertums. Und so hat er sich entschieden, ins Priesterseminar einzutreten. Und zwar mit 19 Jahre alt hat er mit seinem Theologiestudium im Priesterseminar Höhe angefangen. 2 Jahre Philosophie und dann Theologiestudium. Nach 6 Jahren empfing er die Priesterweihe. Und das ist auch interessante Geschichte, denn vor der Priesterweihe hat er sich überlegt, Ordensmann zu werden. Er wollte Benediktiner werden und tatsächlich hat er auch ein Kloster besucht, dessen Namen heißt Tian'an. Aber der hat nachher erzählt, dass er während seiner Aufenthalt in diesem Kloster immer ständig krank war. Und er hat das erkannt oder hat es das gesehen als Zeichen Gottes, dass er sich auf das Priesterseminar konzentrieren soll. Und so ist er zurück ins Seminar gegangen und er wurde von einem französischen Missionar Bischof zum Priester geweiht. Und dieser bedeutsame und emotionale Tag markierte den Beginn seines priesterlichen Dienstes, den er voller Zuversicht und Hingabe aufnahm, ohne zu wissen, welche schweren Prüfungen ihn noch erwarteten. Und nach der Priesterweihe war er nur kurze Zeit in der Seelsorge, denn sein Bischof schickte ihn nach Rom, um sein Studium fortzusetzen. Und so studiert er Kirchenrecht an der päpstlichen Universität Urbana in Rom. Und mit der Dissertation über die Organisation der Militärgeistlichen schloss er 1959 sein Studium ab und kehrte nach Vietnam zurück. 8 Jahre später wurde er zum Bischof von Nha Trang ernannt, woraufhin er seine Tätigkeit als Rektor des Konvents aufgab. Und seine Bischofsweihe fand am 24. Juni statt, bei der er Gaudium et Spes, Freude und Hoffnung, als Motto wählte.
Thank you.
Heute sind wir auf den Spuren von Kardinal François Xavier Nuigen van Thuan mit dem Landesbruder, dem Zisterzienserpater Samuel Ley aus dem Stift Schlierbach in Österreich. Die Hoffnung ist nicht nur sein Bischofsmotto, also von Kardinal François Xavier Nuigen van Thuan, sondern es zieht sich wie ein roter Faden durch sein ganzes Leben. Und nun sind wir auf den zweiten Teil mit Pater Samuel Ley gespannt und er betrachtet mit uns die Zeit während seiner Inhaftierung. Und so freuen wir uns auf Ihre Betrachtung, lieber Pater Samuel.
So kommen wir zum zweiten Teil, Verhaftung und Beginn der Gefangenschaft. Als Bischof von Yajang wurde er zum Erzbischof von Saigon ernannt, 1975. Natürlich mit schweren Herzen verließ er seine geliebte Stadt und trotz zahlreicher Warnungen und Bedrohungen weigerte er sich standhaft, die Stadt ohne eine Anweisung des Heiligen Stuhls zu verlassen. Und am 1975, also nur einige Monate später nach seiner Ernennung zum Erzbischof, wurde er unter einem Vorwand in den ehemaligen Präsidentenpalast eingeladen. Und dort wurde er verhaftet, nachdem man ihn fälschlicherweise beschuldigte, Teil eines vatikanischen Komplotts zu sein. Und er wurde in die Nähe von Yajang gebracht und unter strengen Hausarrest gestellt, isoliert und ohne jeglichen Kontakt zur Außenwelt. Und zu diesem Zeitpunkt ahnte er nicht, dass vor ihm 13 Jahre Gefangenschaft lagen. Und so begann es eine lange Leidenszeit, die er mit unerschütterlicher Hoffnung und Glaube durchstand. Hoffnungswege, Licht in der dunklen Zeit. Während seines Hausarrests in Gaiwong suchte Nguyen Van Thuan nach Wegen, seine Gemeinde trotz Isolation nahe zu sein. Und inspiriert von Apostel Paulus schrieb er Impulse und Gedanken auf die Rückseiten von Kalenderblättern. Und diese Texte wurden später unter dem Titel Hoffnungswege veröffentlicht. Ein Junge namens Quang half ihm, die Notizen heimlich zu sammeln und zu verbreiten. Und innerhalb kürzester Zeit fanden die Schriften Verbreitung in den katholischen Gemeinden Vietnams und wurde später in 8 Sprachen übersetzt. Die Hoffnungswege enthalten über 1000 Impulse zu Themen wie Freude, Hoffnung und übernatürliche Leben und die Heilige Maria. Er betonte immer wieder die Bedeutung der Freude im Glauben und sah Hoffnung als essentiell, besonders in schwierigen Zeiten. Für ihn war Jesus die größte Quelle der Hoffnung, eine Kraft, die hilft, nach jedem Scheiden wieder aufzustehen. Seine Botschaft war klar: Jeder Christ ist berufen, Hoffnung in die Welt zu tragen. Zum ersten Mal wurde er verlegt nach Norden. Das Lager befindet sich in einer kalten Bergregion und die Gefangenen wurden zu Schwerarbeit auf den Feldern gezwungen. Während dieser Zeit fand Thorn ein Stück Holz, aus dem er heimlich ein Kreuz schnitte, als ein Aufseher das Kreuz entdeckte. Er klärte dort offen, dass er es für seinen Glauben benötige. Und trotz anfänglicher Strenge erlaubte der Aufseher ihm schließlich, das Kreuz in einem Stück Seife zu verstecken, sodass er dieses Symbol seines Glaubens immer bei sich tragen konnte. Und am 5. Februar 1977 wurde Thuan in das Tanglitz-Gefängnis nahe Hanoi verlegt. Und dort teilte er eine Zelle mit dem Oberst namens Thuyen, der als Informant für die Regierung arbeiten sollte. Und trotz der Überwachung entwickelte sich zwischen den beiden Männern einige enge Freundschaften. Und Thuan ermutigte Thuyen, diesem Mann sogar Berichte über ihn zu schreiben, damit der Oberst frühzeitig entlassen werden konnte. 1978 zum dritten Mal wurde er verlegt, nach Hanoi gebracht, in der Nähe von Hanoi, wo er unter strenger Überwachung im Pfarrhaus lebte. Der Kontakt zur Dorfbevölkerung war ihm verboten und die Regierung stellte ihn als Verräter dar. Doch mit der Zeit gewann er das Vertrauen der Dorfbewohner, einschließlich eines Aufsehers. Schließlich feierte er gemeinsam mit der Dorfbevölkerung Gottesdienste und sogar die Spione der Regierung wurde von seinem Charisma beeinflusst. Und auf seines wachsenden Einflusses wurde er erneut isoliert und in einem offiziellen Wohnhaus verlegt, unter strenger Überwachung und ohne Kontakt zur Außenwelt. Vertraute Nguyen Van weiterhin vollständig auf Gott und jeden Tag feierte er heimlich um 15 Uhr die Heilige Messe. Ein Zeichen seines tiefen Glaubens und seiner unerschütterlichen Hoffnung in der schwierigen Zeit. Thank you.
Nun sind wir im dritten Teil des Referates vom Zisterzienserpater Samuel Ley angelangt und er spricht nun über das Wirken nach der Freilassung von Kardinal François-Xavier Nguyen Van Thuan.
Die Freilassung von Kardinal Nguyen Van Thuan. Am 21. November 1988, dem Fest der Darstellung Mariens, wurde Nguyen Van Thuan nach 13 Jahren Gefangenschaft, darunter 9 Jahre in Isolationshaft, überraschend freigelassen. Auf die Frage des Innenministers nach einem Wunsch antwortete Thuan, dass er an diesem Tag freigelassen werden wolle. Und der Minister willigte ein und Thuan wurde noch am selben Tag entlassen. Ein Moment, den er als wundersame Antwort auf seine Gebete zur Mutter Gottes empfand. Nach seiner Freilassung reiste Thuan nach Australien, um sich mit seiner Familie zu vereinen. Und die Regierung behielt ihn weiterhin im Blick und versuchte zu verhindern, dass er in Vietnam erneut eine hohe kirchliche Position einnahm. 1991 folgte eine Anordnung des Vatikans nach Rom und erhielt später keine Erlaubnis mehr, nach Vietnam zurückzukommen. Nach seiner Ankunft in Rom widmete sich Nguyen Van Thuan zunächst der Betreuung vietnamesischer Auslandsgemeinde und bereiste im Auftrag des Vatikans asiatischen und afrikanischen Diözesen. 1994 wurde er von Papst Johannes Paul II. Zum Vizepräsident des päpstlichen Rates für Gerechtigkeit und Frieden ernannt und 1998 schließlich zu dessen Präsidenten. Am 19. Januar 2001 erfuhr Thuan von seiner Ernennung zum Kardinal. Sein Weg war geprägt von unermüdlichem Einsatz für soziale Gerechtigkeit und Frieden. Existieren für den Papst Johannes Paul II. Und die Kurie. Im Dezember 1999 tritt Papst Johannes Paul II. Mit einer Bitte an Thuan heran, der vietnamesische Kardinal solle die Fastenexerzitien des Jahres 2000 für die Kurie predigen. In seiner beeindruckenden Fassade sagte Thuan: Ich habe alles verlassen, um Jesus zu folgen, weil ich seine Schwächen liebe. Eine dieser Schwächen sei, dass Jesus ein schlechtes Gedächtnis habe, da er bei der Vergebung nie an die Sünden der Menschen zurückdenke. Und ebenso bezeichnete er Jesus als schlechten Rechner, der im Gedächtnis vom verlorenen Schaf zeigt, dass für ihn 99 gleich 1 sei. Die Exerzitien wurde später unter dem Titel Hoffnung, die uns trägt, als Buch veröffentlicht. Francisco Xavier Nguyen Van Thuan verstarb am 16. September 2002 im Alter von 74 Jahren in Rom. Und seine Reliquien fand am 20. September im Petersdom statt und er wurde zunächst auf den Campo Ferrano in Rom beigesetzt. Und 2012 wurde sein Grab in seine Titularkirche Santa Maria della Scala verlegt. 2006 wurde der Antrag auf Einleitung eines Seligsprechungsprozess gestellt und dem Papst Benedikt der 16. zustimmte. 2010 wurde der Prozess offiziell eröffnet. 2013 schloss die Özesaaler Ebene den Prozess ab und übergab die Akten an die Kongregation für die Selig- und Heiligsprechung. Und Papst Franziskus ernannte in Nürnbantorn 2017 den heroischen Tugendgrad zu, womit er seinen wichtigen Schritten in Richtung Seligsprechung erreichte.
Vielen Dank, lieber Pater Samuel Ley, dass Sie heute mit uns in die inspirierende Geschichte von Kardinal François-Xavier Nguyen-Van-Thuan eingetaucht sind. Ja, es ist ein Landesbruder von Ihnen, von Vietnam. Welche Beziehung haben Sie zu Ihrem Landesbruder Kardinal François-Xavier Nguyen-Van-Thuan?
Der Kardinal Nguyen-Van-Thuan ist ein inspirierendes Vorbild, auch besonders für die Kirche in Vietnam, für die vietnamesische Glaubensgemeinschaft. Und sein Leben zeigt eindrucksvoll, dass Glauben und Hoffnung selbst in Zeiten der Unterdrückung und des Hasses überwinden können. 13 Jahre. Das könnte man sich nicht vorstellen, wie schlimm das war. Stattdessen bewegte er ihnen mit Vertrauen und Nächstenliebe, wodurch er ihre Herzen gewann und Freundschaft schließen konnte. Seine unüberschüttliche Liebe und Hoffnung, seine Glauben haben schließlich seine Freilassung ermöglicht. Er hat nicht Hass mit Hass bezahlt, sondern er hat ihnen auch die Liebe und die Hoffnung gezeigt. Und diese Hoffnung, diese Liebe und seine Glaube können den Hass überwinden. Und ich hoffe, dass seine Geschichte hat sie ebenso berührt und zum Nachdenken angeregt wie mich. Und lassen wir uns von seiner Botschaft der Hoffnung leiten und sie in unserem eigenen Leben weitertragen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und nun darf ich Ihnen den Segen spenden und nach Vorbild des Kardinal Francisco Xavier Nguyen-Van-Thuan wollen wir auch diese Liebe, diese Hoffnung und diese Freude in die Welt weitertragen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
So segne und behüte euch der mächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Vielen Dank, lieber Pater Samuel Ley, dass Sie heute mit uns in die inspirierende Geschichte von Kardinal François-Xavier Nguyen-Van-Thuan eingetaucht sind. Lieber Pater Samuel Ley, Sie haben uns mit Ihren lebendigen Ausführungen eindrucksvoll gezeigt, wie Hoffnung selbst in den dunkelsten Zeiten erblühen kann und wie wichtig es ist, an unserem Glauben festzuhalten. Möge die Botschaft von Freude und Hoffnung, die Kardinal Nguyen-Van-Thuan verkörpert, auch Sie, lieber Pater Samuel, und uns alle ermutigen und stärken. Vergelt's Gott und alles Gute.
Dankeschön.
Liebe Hörerschaft, wir danken Ihnen, dass Sie heute mit uns unterwegs waren und wir wünschen Ihnen mit dem weiteren Programm Gottes besonderen Segen und viel Freude. Es verabschiedet sich bei Ihnen Andrea Marti. Püezi Gott.